Hallo, herzlich willkommen zur heutigen Episode über das sechste Kapitel des Matthäusevangeliums. Nun sind wir quasi im Herzstück der Bergpredigt angelangt. Worum geht es? Über ganze 34 Verse erklärt uns Jesus, wie unsere Beziehung zu Gott sein muss und welche Konsequenzen aus einer solchen Beziehung resultieren sollten. Bedenkt man, wie konzis die Evangelien geschrieben sind und dass Jesus weder ein Wort zu viel noch eins zu wenig sagt, wirkt die Länge dieser Aussagen schon fast episch. Das zeigt, wie sehr Jesus dieses Thema am Herzen liegt. In der Tat, das Wichtigste, sagt unser Herr nämlich, ist eine gute und authentische Beziehung zwischen uns und Gott. Wenn wir aber nur tun, als ob, wenn wir Frömmigkeit bloß vorspielen, nennt sich das Heuchelei. Ich lebe in Polen, einem konservativen katholischen Land. Während der Pandemie schreit man hier nicht so sehr nach Öffnung von Bars und Einkaufszentren wie nach offenen Kirchen bzw. dass wieder mehr Menschen an der Messe teilnehmen dürfen. Katholisch sein ist ein wichtiger Teil der nationalen Identität. In normalen Zeiten sieht man hier regelmäßig festlich gekleidete Familien im Gänsemarsch zur Kirche gehen. Buben tragen einen altmodischen Anzug und Mädchen ein adrettes Kleidchen. Rennen und Spielen gehört sich dann nicht, man könnte sich ja schmutzig machen und negativ auffallen. Für viele dieser Leute spielt es eine große Rolle, was andere von ihnen denken. Es gibt Geschäfte, die nichts anderes verkaufen als Kleidchen für Taufe und erste Kommunion. Da greifen selbst die Ärmsten tief in die Tasche. Dafür nimmt man auch gerne einen Kredit auf oder kauft die schönen Kleider auf Raten. Da geht es meistens nicht um Glauben, um die Beziehung zu Jesus, sondern darum, möglichst gut auszusehen. Wer wie aussah und was trug, ist dann auch ein beliebtes Klatschthema. Jesus sagt uns hier, dass Gott es hasst, wenn Menschen tun, als würden sie ihn verehren, dabei aber versuchen, vor anderen gut dazustehen. Das ist Gott ein Graus. In diesem Zusammenhang erwähnt Jesus auch das Geben von Almosen. Zu jener Zeit standen im Tempelbezirk insgesamt 13 Truhen, in welche die Gläubigen eine Geldspende legen konnten. Da war es üblich, dass kurz bevor ein Reicher da einen großen Geldbetrag hineinlegte, die Menschen davon in Kenntnis gesetzt wurden, indem man es durch das Blasen einer Trompete bekannt machte. Das kommt uns komisch und fremd vor, nicht wahr? Und doch gibt es auch heute Gemeinden, in denen großzügige Spender privilegiert behandelt werden. Werfen wir doch mal einen Blick auch ins Forbes. Das Wirtschaftsmagazin publiziert regelmäßig die Namen der großzügigsten Spender. Da kämpfen Leute wie Mark Zuckerberg und Warren Buffett darum, möglichst weit oben auf der Liste zu stehen. Zum Dank wird zwar nicht mehr in eine Posaune geblasen, aber so sehr anders ist das doch auch nicht. Erwähnen könnte man auch noch Namensgebungen, Dankestafeln, Würdigung des Schenkers on- und offline. Spenden poliert das Image auf und macht glaubwürdig. Aber so soll es im Reich Gottes eben nicht sein. Jesus sagt, die linke Hand dürfe nicht wissen, was die rechte tue. Das heißt, dass man sich sogar sich selber gegenüber wegen einer Spende nicht brüsten und irgendwelche Dankbarkeit erwarten darf. Da geht es nicht um mein Ego, sondern um Gott. Und Gott kann ich auch nicht mit milden Gaben imponieren. Er ist allwissend, über unsere Beweggründe können wir ihn nicht täuschen. Jesus sagt, dass unser Almosen verborgen sein muss und fügt bei, dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Tun wir das auch so oder liegt uns daran, dass wir Applaus kriegen und dass man uns womöglich noch Rechenschaft für die Verwendung unserer Schenkung gibt? Wenn wir wirklich an Gottes Gerechtigkeit und das ewige Leben glauben, dann sollten wir auch in unsere Beziehung mit Gott und in die Ewigkeit investieren und sicher nicht in unser Ansehen. Was haben wir davon, Menschen und uns selber zu belügen? Das dauert eine kleine Zeit, dann ist es vorbei. Erinnern wir uns an die Episode mit dem Ehepaar Ananias und Sapphira? Wir finden sie im 5. Kapitel der Apostelgeschichte. Und zwar ging das folgendermaßen. In der ersten christlichen Gemeinde von Jerusalem unterstützten sich die Christen gegenseitig sehr. Das ging so weit, dass einige von ihnen freiwillig ihr Grundstück verkauften und den Erlös anschließend der Gemeinde spendeten. Das taten auch Sapphira und Ananias. Sie behielten aber einen Teil des Erlöses für sich selbst zurück, was zwar an sich nicht verwerflich war, da diese Aktion auf Freiwilligkeit basierte. Aber sie verheimlichten es den Aposteln und taten so, als ob sie den gesamten Verkaufspreis spendeten. Als Ananias das Geld den Aposteln brachte, spürte Petrus, dass da was nicht stimmte, und er sprach ihn darauf an. Doch Ananias leugnete. Petrus sprach zu ihm: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Geld für den Acker zurückbehalten hast? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Als Ananias dies hörte, sackte er zusammen und starb. Wenige Stunden später kommt auch seine Frau Sapphira zu Petrus. Sie wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass ihr Mann soeben gestorben war, und meinte, es sei alles in bester Ordnung. Aber Petrus befragte auch sie nach dem Erlös des Grundstücks, und auch sie bestätigte den falschen Preis. Der Apostel deckte auch ihre Lüge auf, und auch sie fiel daraufhin tot zu Petrus' Füßen nieder. Dann lesen wir: Darauf kam große Furcht über die ganze Gemeinde und alle, die es hörten. Das ist eine schreckliche Geschichte, und sie zeigt uns, wie ernst die Sünde der Heuchelei ist. Jesus erwähnt in diesem Zusammenhang auch das Fasten und das Gebet. Solches tue man für ihn und nicht, um von anderen bewundert zu werden. Beides, Fasten und Beten, tun wir, um uns Gott zu nähern und nicht, um als geistlich angesehen zu werden oder als besonders fromm. Ansonsten verdrehen wir den Sinn davon und erhalten Gottes Zorn statt dessen Segen. Und so lehrt uns Jesus das Gebet Unser Vater. Ein Gebet, das nicht hergeleiert werden soll, sondern mit aller Ernsthaftigkeit unseres Herzens an unseren Vater im Himmel gerichtet werden muss. Jesus sagt, wir sollen nicht plappern wie die Heiden. Ja, das geistlose Plappern, das Wiederholen religiöser Formeln, das ist nicht so, wie wir beten sollen. Interessanterweise missbrauchen aber gerade dieses Gebet unzählige Menschen, um es automatisch zu rezitieren. Aber Jesus sagt nicht, diese Worte sollt ihr wiederholen, um mit Gott zu sprechen, sondern er sagt, so sollt ihr beten. Das heißt, nach diesem Muster sollt ihr beten. Aber, und das geht ganz klar aus Jesu Aussage in diesem Kapitel heraus, das Gebet soll sich an Gott richten und deshalb aus unserem aufrichtigen Herzen kommen. Das ist weder religiöse Pflichtübung noch Profilierung gegenüber anderen Christen. Denn wir sollen lauter sein. Entweder dienen wir Gott oder der hiesigen Welt mit seinen materiellen Versprechungen. Beiden können wir nicht dienen. Das eine schließt das andere aus. Wer heuchelt, tut, als diene er dem Himmel, und dabei dient er seinem Ego. Wer dem eigenen Bauch dient, dient dem Tod. Denn alles, was wir auf Erden anhäufen, werden wir auf Erden zurücklassen müssen. Vielleicht schon heute, vielleicht erst in 50 Jahren, Gott weiß es. Das gilt übrigens nicht nur für die Reichen, die Geld horten. Das geht auch um die Armen. Denn beide, Wohlhabende und Bedürftige, riskieren dem materiellen Gut zu viel Bedeutung beizumessen. Im Buch der Sprüche, im 30. Kapitel, können wir dazu Folgendes lesen. Es handelt sich um ein Gebet. Herr, ich bitte dich um zweierlei. Erfülle mir doch diese Bitten, solange ich lebe. Bewahre mich davor, zu lügen und zu betrügen, und lass mich weder arm noch reich sein. Gib mir nur so viel, wie ich zum Leben brauche. Denn wenn ich zu viel besitze, bestreite ich vielleicht, dass ich dich brauche und frage, wer ist schon der Herr? Wenn ich aber zu arm bin, werde ich vielleicht zum Dieb und bereite dir, meinem Gott, damit Schande. Ja, wer hat, will noch mehr und lebt in ständiger Angst, Börsenverluste einstecken zu müssen. Und wer nicht hat, dem wird Geld zu einer Priorität. Beides ist falsch, sagt Jesus. Ich erlaube mir hier, die Verse 28 bis 34 zu lesen aus diesem 6. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Warum sorgt ihr für die Kleidung? Schaut die Linien auf dem Felde, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht bekleidet gewesen ist wie derselben eins. So denn Gott das Gras auf dem Felde also kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, o ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach solchem allem trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Darum sorgt euch nicht für den anderen Morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass sein jeglicher Tag seine eigene Plage hat. Ende Zitat. Lange habe ich diese Worte nicht verstanden oder besser gesagt mit diesen Worten auch gehadert. Sie sind mir fast zynisch vorgekommen und ich habe mich gefragt, was ist denn mit all den Menschen, die Hunger und Obdachlosigkeit erleiden? Was will Jesus denen sagen? Glauben sie falsch? Kann doch nicht sein. Dazu kam ein Erlebnis, das mich sehr beschäftigt hat. Es geht um Kazimierz, einen obdachlosen Mann in Warschau. Eines Tages erzählte er mir, dass er für Gott alles, was er hatte, weggegeben habe, weil er zeigen wollte, dass er ihm wirklich ganz vertraue. Deshalb lebe er jetzt auf der Straße, habe alles verloren. Davon abgesehen, dass ich nicht weiß, ob die Geschichte wahr ist, so fragte ich mich doch, wo ist Gott in Kazimierz Leben geblieben? Was ist mit seinem Versprechen, für seine Kinder zu sorgen? Um Jesu Worte richtig zu verstehen, müssen wir uns daran erinnern, was diese Bergpredigt in Wirklichkeit ist. Sie beschreibt Gottes Standard der Gerechtigkeit. Anders ausgedrückt, so sieht die Schöpfung nach dem Willen Gottes aus. So sollte es sein, wären da weder Ausbeutung noch Unterdrückung, weder Krieg noch Verfolgung. Und in dieser Welt, nach Gottes Willen, spielen zwei wesentliche Dinge: Gottes Wirken und des Menschen Wirken. Auf der einen Seite verspricht Jesus, dass Gott für den Menschen sorgt. Auf der anderen Seite stellt er klar, dass die erste Priorität des Menschen seine Beziehung zu Gott ist. Gottes Versprechen verstehen wir schnell. Aber da ist auch die Verantwortung des Menschen. Wir arbeiten Hand in Hand mit unserem Schöpfer. Wir können nicht fahrlässig mit unseren Finanzen umgehen und meinen, Gott würde das dann schon wieder gut machen. Aber wir dürfen unser Bestes geben im Wissen, dass auch Gott zu seinem Wort steht und uns nicht fallen lassen wird. Beide Seiten, Gott wie der Mensch, stehen in hundertprozentiger Verantwortung. Gott hat die Welt so geschaffen, dass es genügend Ressourcen für alle Menschen gibt, dass niemand Hunger leiden muss. Er hat in unsere Herzen die Fähigkeit gelegt, einander zu vergeben, zu helfen und zu verstehen. Kriegerische Auseinandersetzungen, Ausbeutung, Verfolgung kommen nicht von Gott. Aber wir leben in dieser Welt. Und in dieser Welt gibt es Leid, Krankheit, Hass, Tod. Als treuer Nachfolger Jesu steht dennoch er im Mittelpunkt unseres Lebens. So werden unsere Beziehungen zu unseren Mitmenschen auch geprägt sein von Jesu Liebe in uns. Wir werden ein ausgewogenes Verhältnis zu materiellen Gütern und zu Geld haben. So wollen wir diese kommende Woche ganz in Jesu Hände legen und ihm vertrauen. Er wird für uns sorgen. In einer Woche werden wir den letzten Teil der Bergpredigt studieren. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute und reich gesegnete Zeit.